Hey, hier ist die Sascha. Bevor es gleich losgeht, habe ich eine wichtige Ankündigung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig oder man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich maximal 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag. Und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilos loszuwerden. Und hier kommt das Wichtigste. Bis zum 8. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt. Alle, die sich bis dahin anmelden, bekommen einen Spezialpreis. Aber Achtung, Achtung, diese Aktion gilt nur bis 8. Dezember Mitternacht. Verpass also deine Chance nicht, reservier dir gleich deinen Platz und spar auch noch dabei. Also wie wär's? Meld dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Nochmal, der Link ist faustformel, wie die Faust und die Formel.com/SOS.
Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin vom Beruf Ernährungstherapeutin und als Hobby habe ich diesen Podcast und erkläre euch Ernährung. Und heute geht es wieder mal um Eiweiß, also um Protein. Wir haben ja schon viel darüber geredet. Es gibt viel dazu zu sagen. Und zwar habe ich ein paar Fragen gekriegt und die habe ich mir gedacht, lassen sich ganz gut in eine Folge zusammen knüpfen. Und zwar, man hört doch immer High-Protein-Produkte, man soll viel Protein essen. Auf der anderen Seite hört man dann auch wieder, dass vielleicht zu viel Protein schädlich ist. Darüber möchte ich heute ein bisschen reden. Also für mich, das ist ein bisschen ein zwiespältiges Thema, weil Protein ist ganz, ganz wichtig, ist einer unserer 3 Makronährstoffe natürlich. Und wir lernen immer mehr, wie wichtig das ist, vor allem wenn man älter auch wird, dass man ausreichend Proteine zu sich nimmt. Gleichzeitig ist es ein bisschen ein Marketing-Ding. Ja, ich bin ja schon älter und deswegen erinnere ich mich sehr deutlich an die 80er Jahre und da war halt Fett das Böse und alles war Low Fat. Und dann hat man halt ganz viele Produkte gehabt mit Zero Fat und Low Fat und Diät und Mager und überhaupt. Und dann kamen die bösen Kohlenhydrate und dann ist halt alles Low Carb. Und High Protein ist die andere Seite der Medaille von Low Carb, weil meistens, wenn du High Protein hast, du Low Carb. Und damit lässt sich das auch gut verkaufen. Das klingt halt auch cool und man tut was Gutes. Und deswegen ist es so ein bisschen ein, wie viel davon ist Marketing und wie viel davon ist wirklich sinnvoll? Dass es sinnvoll ist, über Proteine und über Proteinkonsum wirklich zu reden, hat wieder eine Studie gezeigt, die ist zwar schon von 2019, also schon, und das waren ältere Menschen, also 50, zwischen 50 und 60, 60 und 70 und 70 und älter. Und das Erschreckende dabei war, dass ungefähr 30-40% dieser Personen nicht einmal die 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag erreicht haben. Also 0,8 ist das, was man angibt, darunter ist es wirklich zu wenig. Ja? Also da sind sich alle einig, über 0,8 soll man sein. Und die zu traditionellen Institutionen sagen halt, bei 0,8 oder 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag sollte der Eiweißkonsum sein. Und dann gibt es viele Studien, die zeigen, wenn es ein bisschen mehr ist, nämlich so 1,4 bis 1,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht, gibt es sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Das haben die sich in dieser Studie gar nicht angeschaut. Sie haben sich angeschaut, schaffen die überhaupt 0,8? Und 30-40% von dieser Bevölkerung hat das nicht geschafft. Und wenn man die jetzt nochmal auseinanderklaubt in Frauen und Männer, war es so, dass es die Männer eher erreicht haben. Aber dazu muss man sagen, Männer trauen sich auch eher Fleisch essen. Frauen sind eher so auf der gesunden Leistung. Ich esse heute nur einen Salat, ich esse nur ein bisschen, ich lasse das alles weg. Und deswegen ist es oft so, dass gerade Männer auch von den Mikronährstoffen besser versorgt sind. Und die Frauen in dieser Untersuchung haben ca. 50% in allen Altersgruppen den Mindestwert von Proteinen pro Tag nicht erreicht. Und dann ist auch klar, wenn man sagt, wir müssen uns, wenn wir älter werden, ich war auch schon in diese Kategorie, wir müssen unsere Muskeln erhalten, wir müssen schauen, dass Osteoporose nicht zum Thema wird. Und dazu brauchen wir einfach genug Eiweiß. Wir wollen natürlich auch schöne Fingernägel und schöne Haare und alle diese Dinge. All das braucht Proteine, haben wir schon Längen mal Breite besprochen. Aber das ist halt auch so ein Grund, warum es sich lohnt und warum einfach dieses Thema Eiweiß und Proteine immer wieder so ein Thema ist und warum wir alle so drauf herumreiten. Also das hat schon seine Berechtigung. Aber die Frage ist jetzt auch natürlich, okay, aber wie viel man braucht, wie gesagt, andere Folge, kann dann zu viel schädlich sein? Man hört ja auch, dass mehr davon nicht so gut sein soll. Ja, also es gibt Untersuchungen und sie haben einfach versucht, den gesunden Menschen viel, viel, viel Protein zu geben und sind gegangen bis über 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag. Das ist wirklich sehr viel. Es ist sehr schwer, das alles aufzuessen, wenn man es mit naturbelassenen Lebensmitteln macht, also mit Fleisch und Milchprodukten und Hülsenfrüchten und Nüssen. Es ist wirklich schwierig, so viel zu essen. Und auch da und auch weit über diesen Mengen sind sie nicht an die Grenze gekommen, wo sie irgendwelche Schäden feststellen konnten. Vorausgesetzt, du bist gesund und hast gesunde Nieren. Und mein Podcast ist einfach besser essen. Ich bin in der Prävention tätig. Das heißt, sobald du irgendwelche Krankheiten hast, Diagnosen hast, gehörst du in medizinische Hände, in Profi-Hände, die sich auskennen, dann gelten diese Tipps nicht für dich. Ich rede hier mit gesunden Menschen, die in der Prävention sich bewegen und so viel Eiweiß, dass ihr über eine Grenze kommt, dass es für euch schädlich wird, könnt ihr praktisch nicht essen, solange ihr naturbelassene Lebensmittel esst. Ja, also da wurde noch keine Grenze gefunden. Ihr wisst, das Ding hier heißt einfach besser essen. Mein Ernährungsprinzip ist die Faustformel. Bei der Faustformel, beim Faustformelsystem heißt einfach, iss, bis du satt, aber nicht voll bist. Achte darauf, dass du alle wichtigen Bestandteile in deiner Mahlzeit hast, eben auch, dass Protein ausreichend vorkommt und Kohlenhydrate und Gemüse. Und dann isst du davon, bis du satt, aber nicht voll bist. Und davon kannst du nicht so viel essen, dass du auch nur in die Nähe von irgendeinem Wert kommt, der bei Proteinen zu hoch wäre. Aber, und da habe ich eine Frage gekriegt, die mir geschickt wurde, und zwar, die Sandra hat geschrieben. Ich habe vor circa 2 Jahren den Ernährungskompass von Bas Kast gelesen, ein hervorragendes Buch übrigens. Die zentrale Aussage, in den mittleren Lebensjahren sollte man vor allem pflanzliches, unter Anführungszeichen schreibt sie, unschädliches Protein zu sich nehmen, weil tierisches mTOR zu stark aktivieren und da auch das Krebszellenwachstum ankurbeln würde. Das Buch ist hervorragend, aber in diesem Punkt stimme ich nicht überein. So, also der Zusammenhang, damit man mal weiß, was mTOR ist. mTOR ist ein Signalstoff im Körper, also eine Abkürzung, die jetzt egal ist. Und dieser Signalstoff, und da gibt es noch einen zweiten, den ihr für den ähnlichen Mechanismus hören werdet, das IGF-1. Und diese beiden sind Signalstoffe, die dann erhöht sind, wenn Krebswachstum im Körper stattfindet. Ja? Aber allgemein sind es einfach Stoffe, die anzeigen, dass Zellwachstum und Zellvermehrung stattfindet. Und das heißt, immer wenn Zellwachstum und Zellvermehrung stattfindet, steigt mTOR. So, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, um den Hintergrund zu erklären. Stell dir vor, also hör mir gut zu, da gibt es eine Sache. Die musst du tun, essen, kaufen, wie auch immer, nennen wir sie mal Essen. Und wenn du sie isst, dann erhöht das deinen Blutdruck. Es erhöht deinen Puls, es führt massivst zu Entzündungen im Körper, es führt dazu, dass freie Radikale produziert werden im Körper, also der oxidative Stress steigt sehr stark an und darüber hinaus verletzt es deine Muskeln, deine Muskelfasern. Würdest du dafür Geld ausgeben, ist das eine gute Idee? Wollen wir alle diese Dinge? Wollen wir deinen Blutdruck, deinen Puls, die Entzündung, den oxidativen Stress erhöhen und deine Muskeln verletzen? Klingt grundsätzlich wie eine grauenhafte Idee, aber das ist genau das, was Sport macht. Wenn du deinen Körper trainierst, wenn du deine Muskeln trainierst, passiert genau das. Dein Herz wird gefordert, der Blutdruck steigt, der Puls steigt, die Entzündungen steigen, der oxidative Stress, also die freien Radikale steigen und bei einem richtig guten Training verletzt du ein bisschen deine Muskeln. Ja? Und nur weil Sport das alles auslöst, hat der Körper dann die Gegenreaktion und verbessert alle diese Parameter. Und es ist ganz wichtig, wir brauchen diese Dinge, damit danach die Gegenreaktion kommen kann. Und das nennt man Hormese, das Prinzip von Hormese. Ich sage manchmal, also was dich nicht umbringt, macht dich härter. Das ist ein bisschen wie eine Impfung vielleicht auch, dass einfach sagt, der Körper braucht einen Reiz, damit er dann einen gesunden Gegenreiz machen kann. Und was hier ganz wichtig ist, ich habe gesagt, wir brauchen diese Verletzungen, die Entzündung, wir brauchen das alles. Man hat auch Untersuchungen gemacht, wenn man zum Beispiel diesen oxidativen Stress, der dabei entsteht, sofort mit Antioxidantien abfängt, dann ist es nichts Gutes, sondern kommt kein Trainingseffekt. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagt, ah, da ist das Gute am Sport und blöderweise hat der Sport halt schlechte Nebenwirkungen, sondern nein, wir brauchen diese schlechten, unter Anführungszeichen, Nebenwirkungen, damit der Trainingseffekt entsteht. Das ist eben Hormese. Okay, so. Und jetzt kommen wir zurück zu mTOR ist erhöht. Es ist nämlich ein Riesenunterschied eben im Körper, ob etwas im Zuge eines normalen Lebens, des normalen Alltags punktuell erhöht wird, damit der Körper dann darauf reagieren kann, oder ob Signale entgleist sind und deswegen chronisch erhöht sind. Ja? Das beste Beispiel für mich, vielleicht das einfachste, ist Blutzucker. Wenn dein Blutzucker gemessen wird beim Arzt, dann machen sie das nüchtern in der Früh. Keinen Menschen interessiert bei einem gesunden Menschen, was nach dem Essen mit deinem Blutzucker passiert. Wenn du dann krank bist, eine andere Geschichte. Aber bei einem gesunden Menschen ist es interessiert den Arzt nicht, ob Arzt oder Ärzte nicht, ob dein Blutzucker nach einer Mahlzeit erhöht ist. Natürlich ist er das, je nachdem, wie viele Kohlenhydrate du gegessen hast. Was wir messen ist, in der Früh, ob er sich eben nach diesen Impulsen am Tag wieder so weit senken kann, dass er wieder gesund ist. Oder ob er schon ganz leicht chronisch erhöht ist, was ein Anzeichen dafür sein kann, dass er langsam entgleist und die Signale eben nicht mehr richtig funktionieren. Und das kann ein Vorläufer für eine Krankheit sein. Und sehr ähnlich sehe ich, aber vor allem andere Experten, denen ich vertraue, sehen das mTOR so. Und jetzt habe ich gesagt, mTOR ist immer dann erhöht, wenn Muskelwachstum und Zellvermehrung stattfindet. Also, wenn ich viel Protein gegessen habe. Weil dann ist Protein da, um Zellen zu vermehren und Muskeln wachsen zu lassen, alle Gewebe. Wenn ich hart trainiere, mTOR steigt nach einem harten Muskeltraining viel stärker an als nach einer proteinreichen Mahlzeit. Also wesentlich stärker. Das heißt, mTOR ist erhöht bei Leuten, die Krafttraining machen. mTOR ist erhöht bei Leuten, die viel Protein essen. Heißt es, dass das eine chronische Entgleisung des mTOR-Kreislaufes ist? Nein. Das heißt nur, sie haben Signale im Körper, die Muskelwachstum signalisieren. Wenn ein erhöhtes mTOR von dem normalen Leben ein Problem wäre, dann müssten Bodybuilder, die ja notorisch viel mTOR produzieren durch ihr Training und sehr viel Protein essen, eine erhöhte Krebsrate haben. Haben sie aber nicht. Und deswegen das wird sicher noch ein Thema sein, das wir länger diskutieren werden über die nächsten Jahre. Da werden wir viel, viel noch lernen. Und vielleicht muss ich mich hier hinstellen und sagen, habe ich komplett falsch verstanden. Aber so, wie wir es im Moment sehen und wie ich das auch finde, finde ich es total logisch, dass mTOR nach proteinreichen Mahlzeiten und beim Muskeltraining erhöht ist. Aber dass es eben ziemlich sicher oder vermutlich ein hormetischer Effekt ist. Dann gibt es diese nächste Studie, erwähnt er ja auch, dass er sagt, ja, weil wenn du pflanzliches Protein isst, steigt mTOR nicht so stark an wie bei tierischen. Und deswegen ist das tierische angeblich so böse, unter Anführungszeichen. Und das ist halt auch ganz spannend, weil da gibt es andere Studien, die sie gemacht haben, auch ein Crossover. Also man hat Leute genommen, hat ihnen was zum Essen gegeben, hat es gemessen, dann hat man sie umgewechselt, dann hat jeder das andere gegessen. Also die eine haben eine vegane Mahlzeit gekriegt und die andere eine Mischkost-Mahlzeit mit Fleisch. Und die waren absolut identisch, was die Eiweißmenge betrifft und die Kalorien. Und bei denen, die vegane Mahlzeit gekriegt haben, sind die Aminosäurenwerte im Blut nur halb so hoch gestiegen wie bei denen von der Mischkost. Mit anderen Worten, das hat eine, ich sage jetzt mal, geringere Bioverfügbarkeit. Also wie das Eiweiß im Körper ankommt, es kommt nicht so effektiv an wie von einer Gemischtkostmahlzeit, wo auch Fleisch dabei ist. Und damit ist es dann total logisch, warum mTOR weniger ansteigt. Es kommt weniger an, also wird es weniger ansteigen. Weil es ist ja unser Signal, dass jetzt Protein da ist und dass wir Muskeln aufbauen und Zellen wachsen lassen. Aber nicht notwendigerweise krankhaft, sondern einfach im gesunden Alltag. Und deswegen sehe ich noch immer keinen guten Grund, warum wir wegen mTOR unser Proteinkonsum senken oder einschränken sollten. Im Gegenteil, mir geht es nie darum, dass ich sage, es geht darum, endlos viel Protein und Protein ist das Wichtigste. Nein, es ist einfach sehr wichtig und es ist etwas, da komme ich ein bisschen später noch dazu, was gerne übersehen wird. Vor allem von Frauen oft, die eben weniger essen. Dann essen sie nur eine Suppe und dann essen sie nur einen Salat und dann essen sie halt weniger. Und dann kommt es relativ schnell zu kurz und zwar in einem Ausmaß, dass es wirklich problematisch werden kann. Aber mir geht es ja nie um, verhungerst du gerade nicht oder bist du gerade nicht im totalen Mangel, sondern ich will ja, dass die Leute für Lebensenergie strotzen und im Optimum möglichst sind. Und da müssen wir halt ein bisschen höher gehen als nur die 0,8. Was natürlich auch immer gleich, ich habe jetzt über tierisch und pflanzlich, das habe ich kurz angerissen, deswegen muss ich auch ganz kurz über Fleisch reden, weil Fleisch ja inzwischen total verpönt wird, weil es ja die WHO gesagt hat, also was sie sagen, verarbeitetes Fleisch ist ziemlich sicher, hat ein erhöhtes Krebsrisiko und rotes Fleisch glaubt man auch. Was jetzt hier ganz wichtig ist und was mir ein bisschen in diesen öffentlichen Diskussionen fehlt, ist, kein Mensch redet hier von Geflügel. Niemand. Diese ganzen Studien reden nur vom roten Fleisch und verarbeiteten Fleisch. Das Geflügel haben sie relativ schnell rausdividiert, weil das überhaupt nichts anzeigt. Und das heißt, wenn wir von Fleisch reden, heißt es nicht, dass Huhn oder Pute oder solche Sachen irgendwie mit einem erhöhten Krebsrisiko in Verbindung gebracht werden. Gar nicht. Es geht nur um Rotes und Verarbeitetes. Und beim Roten, finde ich, kann man auch ein bisschen diskutieren. Ich habe dann extra geschaut, ob ich noch Studien finde, die Geflügel mit irgendeinem erhöhten Risiko von irgendeiner Krankheit in Verbindung bringen und habe eine gefunden, die also den Konsum von Geflügelfleisch mit einer sehr leichten, statistisch zwar valid, aber sehr leichten Erhöhung des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung bringen. So, wir sind wieder bei meinen Lieblingsstudien, den Beobachtungsstudien. Diese Studie wurde gemacht, da haben sie... Es geht schon wieder um irrsinnig viele, eine Metastudie, glaube ich, mit 4 oder mit 6 Kohorten. Und sie haben angefangen 1985 und haben, die Erhebung ist gegangen teilweise bis 2010 und 2016 haben sie dann gestoppt. Also je nachdem, sie haben verschieden angefangen und verschieden lange, aber die meisten haben so 20 Jahre und länger die Beobachtung gehabt. Wir haben wieder mein Lieblingsproblem bei diesen Studien. Sie haben einmal gefragt, was die Leute essen, sagen wir 1985. Dann haben sie 20 Jahre gewartet und haben geschaut, wer von denen fällt den Tod um oder wer von denen hat einen Herzinfarkt gekriegt. Und dann haben sie gesagt, und dann haben sie es herumgerechnet, sehr, natürlich sehr seriös und sehr solide und alle diese Kofaktoren, also diese Confounders wie Übergewicht und Rauchen und so rausgerechnet und gesagt, na, aber auch dann diese punktuelle Erhebung war in einem Zusammenhang mit einem ganz leicht erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Okay. Also erstens einmal, sind verschiedene Fragebögen, nicht unbedingt immer nur ein Tag, aber also manchmal werden sie gefragt über letzte Woche oder letzten Monate, weil sie müssen sich immer erinnern, das ist immer ein Recall. Und dann müssen wir davon ausgehen, dass die 20 Jahre Ernährung nicht geändert haben, weil damit wird das auf diesen Punkt zurückführen können. Ja, ich habe schon länger mal drüber geredet, ich habe da meine Zweifel, ich muss jetzt noch eine zweite Studie anfangen zum Vergleich und dann möchte ich die kurz gegenüberstellen. Es gibt eine andere Studie. Und da wurden, ich glaube, in Kanada 30.000 Leute befragt. Und da ging es darum, sie haben also gesagt, wie viel Fleisch, rotes Fleisch, verarbeitetes Fleisch, Ballaststoffe und solche Sachen. Und da kam heraus, dass wenn die Leute ausreichend Gemüse essen, nämlich mindestens 6 Portionen Obst und Gemüse pro Tag, dann ist das Risiko, mehr rotes Fleisch zu essen, absolut aufgehoben. Ja? Es ist sogar niedriger als die Leute, die wenig Gemüse essen, aber ganz wenig Fleisch essen. Also wenn du viel Gemüse isst, hast du ein niedrigeres Darmkrebsrisiko. Also ich sage jetzt mal, das waren 17 verschiedene Krebsarten und dann gibt es auch noch die Gesamtsterblichkeit. Dein Risiko war mit viel Gemüse und viel Fleisch geringer als mit wenig Fleisch und wenig Gemüse. So, auch das ist nun mal eine Erhebung. Ja? In dem Fall haben sie 30.000 genommen und haben sie befragt. Und zwar war das ein Fragebogen. Da haben sie gesagt, den Konsum vom letzten Jahr erhoben. Aber das sind natürlich auch nur Erinnerungen und die Leute geben halt das an, was sie sich gerade erinnern und was sie vielleicht ein bisschen verdrängen wollen und so. Also da gibt es auch Untersuchungen, die sagen, bei solchen Erhebungen liegen die Angaben bis zu 50% daneben. Also der sagt, ich esse es 5-mal, aber es könnte gewesen sein 2,5-mal oder 7,5-mal. Also das ist schon weit auseinander. So, jetzt ist natürlich, das kann man immer sagen, ja, das ist das Ergebnis, das du hören willst, liebe Sascha, und deswegen glaubst du dieser Studie mehr. Und da versuche ich dann immer doch einen kleinen Schritt zurückzumachen und sagen, warum finde ich diese Studie jetzt besser als die andere? In beiden Fällen wurde nur einmal gefragt, was esst ihr, dann haben wir gewartet, wer Krebs kriegt. Bei der anderen haben wir gewartet, wer einen Herzinfarkt kriegt. Jetzt ist es so, das waren Menschen, diese kanadische Studie, das waren Menschen, die waren über 35 und viele über 50. Und die, wie man das nennt, in der Studie Time to Cancer, also wie lang es ab Erhebung gedauert hat, bis sie dann Krebs gekriegt haben, waren 5 bis maximal 7 Jahre. Jetzt ist es so, dass ich sage, wenn ich eine 50-jährige Person befrage und sage, was essen Sie so jeden Tag? Und dann rechne ich aus, wie viel Obst und Gemüse dabei ist. Und es ist jemand, der sehr wenig Obst und Gemüse isst oder jemand, der sehr viel Obst und Gemüse isst, einfach von sich heraus, dann sage ich, das ist etwas, was über eine ganze Bevölkerung berechnet, sich in 5 Jahren vermutlich nicht großartig ändern wird. Weil jemand, der 50 Jahre alt geworden ist, ja, natürlich gibt es Leute, die ihr Leben radikal ändern, aber die meisten essen so, wie sie essen, mit 50, so wie sie mit 55 essen. Und natürlich in 30.000 Leuten gibt es sicher einige, die ihr Leben komplett geändert haben oder zum Schlechteren geändert haben, aber nicht 30.000, so dass sich das statistisch auswirken würde. Ja? Und deswegen kann ich sagen, ja, selbst wenn diese Werte daneben liegen, weil die sich verschätzen, wie viel Obst und Gemüse sie essen, ist es doch relativ ein deutlicher Effekt, dass wenn du genug Gemüse und Obst isst, scheinbar das rote Fleisch zumindest für diese Krebsarten keinen Unterschied mehr macht. Gehen wir zurück zur anderen Studie. Das waren viel, viel, viel mehr Probanden über viel längere Zeit. Es wurde einmal abgefragt und 20 Jahre gewartet. Warum glaube ich dieser Studie weniger als der andere? Einfach deswegen, weil wenn ich sage, okay, 1985 oder 1990 wurde die Erhebung gemacht. Und dann haben wir gewartet bis 2010 oder 2015. In dieser Zeit hat sich die Kommunikation, wie wir in den Medien oder überhaupt im Ganzen in der Gesellschaft über Fleisch reden, total geändert. Ja, ich habe vorher erzählt, was in den 80ern war, Low Fat. Also da war Fett der totale Teufel, man durfte kein Fett essen. Und dann kamen die Kohlenhydrate. Aber inzwischen ist es Fleisch. Das heißt, in diesen 20 Jahren und länger teilweise ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sein Leben geändert hat und mehr oder weniger Fleisch gegessen hat über längere Zeit, als er damals einmal angegeben hat, relativ groß. Und wenn wir davon ausgehen, dass damals schon die Erhebung wahrscheinlich 50% daneben gelegen ist, und die Auswirkung ganz minimal ist, dann sage ich, erstens, wofür macht ihr die Studie? Und zweitens, weißt was? Na, es tut mir leid. Ja, also wir können beide Studien einfach über den Haufen werfen und sagen, Beobachtungsstudien mit Befragungen sind nett für Theorien, aber wir ziehen keine Schlüsse daraus, weil es einfach nicht zulässig ist bei solchen Sachen. Ja, dann haben wir gar keine Daten, dann müssen wir sagen, esst Fleisch, ist kein Problem. Oder wir sagen, wir glauben sie ein bisschen auseinander. Es ist aber so, dass wir erstens einmal, wie gesagt, über unter Anführungszeichen weißes Fleisch, wie man dazu sagt, also Geflügel, reden praktisch keine Studien. Ja, also das ist immer außen vor. Wenn dann, beim Fleischkonsum reden wir vom roten Fleisch oder vom verarbeiteten. Verarbeitet heißt Wurst, Schinken, Geselchtes, Gepökeltes. Da sind wir uns ziemlich einig inzwischen, dass da ein erhöhter Konsum mit einem erhöhten Risiko für gewisse Krebsarten in Verbindung steht. Das Risiko steigt um ungefähr 30%. Ja, also nicht, dass 30% Krebs kriegen, sondern das Risiko, das du vorher hattest, ist um 30% erhöht. Und was da, finde ich, für mich echt immer erstaunlich und sehr erschreckend ist, um welche kleinen Mengen es da geht. Weil zum Beispiel in dieser einen Studie war, also beim roten Fleisch, weil die haben beides erhoben, war viel 500 Gramm Fleisch in der Woche. Rotes Fleisch, damals Huhn noch nicht mitgerechnet. Das ist relativ viel. Das ist, auf jeden Fall, da hast du auf jeden Fall dreimal mindestens Fleisch gegessen bei einer relativ großen Portion, ja, oder viermal sogar. Aber beim Verarbeiteten ist viel verarbeitetes Fleisch, also viel Wurst und Schinken, 180 Gramm. Das sind keine 20 Decker in Österreich, wie das heißt. Ja. 180 Gramm ist viel und die wenigen haben 80 Gramm oder weniger im Schnitt pro Woche gegessen. Und da, meine lieben Österreicher und Deutschen, glaube ich, war keiner davon in dieser Studie, weil der durchschnittliche Österreicher oder Deutsche isst wesentlich mehr verarbeitetes Fleisch von dem, was ich zumindest in Ernährungsprotokollen sehe. Bei Frauen übrigens, das waren jetzt die Männermengen, bei Frauen steigt das Risiko, ich muss nachschauen, genau, viel verarbeitetes Fleisch waren 90 Gramm pro Woche. Das ist unter 10 Decker, also unter 100 Gramm pro Woche für ein erhöhtes Krebsrisiko. Also ich will euch keine Todesangst vor Fleisch machen, aber ich bin ein Fan von Fleisch. Ich glaube, wenn man sich das genau anschaut, ich bin nicht die Einzige, die das sagt, dass die Datenlage für verarbeitetes Fleisch ist ganz klar, also ziemlich eindeutig. Aber für rotes Fleisch ist die Datenlage nicht ganz so eindeutig, wie alle tun. Und auch da ist es so, wie gesagt, da gibt es eben Studien, die sogar neutralisieren, wo das Risiko mit mehr Gemüse neutralisiert wird. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, ob du jetzt ein- oder zweimal rotes Fleisch oder dreimal pro Woche isst, sondern eher, wie viel Gemüse isst du, wie viel Vollkorn isst du, wie passt deine ganze Ernährung zusammen. Also, das soll ja hier keine Fleischfolge sein, sondern eigentlich sollte es um Protein überhaupt gehen. Protein ist total wichtig und ist natürlich nicht nur in Fleisch oder in Milchprodukten oder in Eiern oder in Fisch drinnen, also in tierischen, sondern auch in Hülsenfrüchten und Nüssen und Soja und Tofu und solchen Dingen. Ja? Achte darauf, dass du auf Eiweiß achtest. Ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber gerade diese, es war früher schlimmer als jetzt, finde ich, aber ist es noch immer so, dass oft man sieht eine vegetarische Mahlzeit und ist dann nur Wokgemüse mit Reis. Ich sage, jetzt nett, wo ist das Eiweiß? Oder Kinder kriegen Nudeln mit irgendeiner Gemüse- oder Tomatensauce, nur mit Gemüseragout. Denken wir, ja, das ist alles wunderbar, aber hier ist kein Eiweiß. Und gerade wenn wir über, unter Anführungszeichen, gesunde Nahrung nachdenken, ist es oft so, dass wir quasi das Fleisch einfach weglassen und dann aus dem Rest eine Mahlzeit machen. Und für mich ist es immer so, dass ich sage, die erste Frage ist, wo kommt mein Eiweiß her? Und dann bastle ich den Rest rundherum. Und das heißt nicht, dass ich unendliche Mengen brauche oder besonders viel brauche, aber doch für die meisten mehr, als sie gewohnt sind. Und man muss dazu sagen, Protein ist die teuerste Zutat. Das ist einfach so. Es ist der teuerste Makronährstoff auch. Und das heißt, sobald du mehr Eiweiß drinnen hast, die Agnes und ich haben uns den Spaß gemacht und haben mal Preis pro Gramm Protein verglichen für gewisse Lebensmittel, ist auch ein Riesenspaß, ist es einfach so, dass die traditionelle österreichische Küche, die sparsam ist und vielleicht für ärmere Leute, wenn du viele hungrige Mäuler satt kriegen musst und das tierische Protein oder über Protein ist das teuerste, dann tust du halt sehr viele Mehlspeisen, dann tust du halt sehr viele Kohlenhydrate dazu. Und so sind wir ein bisschen aufgewachsen. Das ist historisch bei uns einfach so. Und da müssen wir ein bisschen umdenken, dass wir eben von den Spätzle und den Kartoffeln und den Nudeln und diesen ganzen Dingen umorientieren und sagen, wo ist eigentlich mein Protein bei dieser Mahlzeit? Und dann den Rest dazu, und dann zuerst einmal das Gemüse dazu oder Obst auch zwischendrin und dann eben erst die Kohlenhydrate dazu denken. Und dann muss man ein bisschen umdenken. Deswegen, ich finde High Protein als Fokus total gut. Als Marketingmasche dann manchmal ein bisschen übertrieben, aber Proteine sind wichtig in allen Altersgruppen. Dann ist es so, dass Mischkost effektiver ist für Muskelaufbau und für Proteinversorgung als vegetarisch oder vor allem vegan. Das ist einfach so. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich nur tierisches will. Im Gegenteil, es ist halt ungefähr die Hälfte eurer Proteinquellen sollten im Idealfall pflanzlich sein. Das ist nicht nur fürs Klima gut, auch für euch gut, mehr Ballaststoffe und so. Das heißt, nur weil wir so viel über Fleisch geredet haben, heißt es nicht, dass ich sage, esst mehr Fleisch. Ja, das gar nicht. Aber, und da nehme ich mich selbst auch an der Nase, so wenig verarbeitetes Fleisch wie möglich. Und ich liebe Prosciutto und ich liebe guten Schinken und ich esse es auch oft. Aber da muss man sich darüber im Klaren sein. Das ist von den ganzen Proteinquellen, die wir jetzt aufgezählt haben, sicher die am ehesten mit einem erhöhten Risiko für gewisse Krebsarten verbunden sind. Wenn du dir das Leben aber einfach machen willst und sagen willst, ich möchte einfach eine ausgewogene Ernährung, die viel Abwechslung hat und ich brauche Rezepte, wie ich auch in pflanzliche, vegetarische Mahlzeiten genug Eiweiß reinkriege, da haben wir nicht nur die Faustformel Foodplan App, sondern dieser ganze entspannte Zugang zur Ernährung, den vermittle ich euch im Faustformel 3S-Programm. 3S steht für 3 Schritte zum Wohlfühlgewicht. Also Schritt 1 ist Heißhunger stoppen, das 2. ist Sättigung normalisieren, da spielt Eiweiß eine ganz große Rolle. Und das 3. ist, diese Gewohnheiten für immer in deinem Leben zu verankern, weil einfach diese Gewohnheiten, wie vielfältig wir essen, wie viel Gemüse wir im Alltag immer schon automatisch eingebaut haben, weil wir es gar nicht mehr anders kennen, so wichtig sind und das muss man relativ langsam erlernen. Das geht meistens nicht von einem Tag auf den anderen. Wenn euch das Programm interessiert, ich verlinke euch das in den Shownotes. Nächste Woche bleiben wir beim Thema High Protein und schauen uns vor allem diese High Protein Produkte an, also was davon zu halten ist, soll man die kaufen oder eher nicht. Vielleicht ist der eine oder andere überrascht darüber, was ich dann sagen werde. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schickt sie mir an podcast@faustformel.com oder kommentiert mir, wo immer ihr das seht. Ich schaue mir das immer alles selber auch an. Ihr kriegt eine kurze Antwort, wenn ich es gesehen habe. Nicht immer an dem gleichen Tag, aber meistens innerhalb von 1-2 Wochen schaue ich mir das an. Und lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal. Das hilft dem Algorithmus, dem wir alle dienen müssen, dass das mehr Leute sehen und mehr Leute in diesem Podcast aufmerksam gemacht werden. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Schickt mir eure Fragen und ich freue mich aufs nächste Mal. Baba! Hey, hier ist nochmal ganz kurz die Sascha, nur zur Erinnerung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig oder man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag. Und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilo loszuwerden. Und hier kommt das Wichtigste. Bis zum 8. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt. Alle, die sich bis dahin anmelden, bekommen einen Spezialpreis. Aber Achtung, Achtung, diese Aktion gilt nur bis 8. Dezember Mitternacht. Verpass also deine Chance nicht. Reservier dir jetzt einen Platz und spare auch noch dabei. Also wie wär's? Melde dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Nochmal, der Link ist faustformel wie die Faust und die Formel.com/SOS.